Guten Abend beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4, heute Abend von und mit Pro Regenwald. Mein Name ist Martin und in der heutigen Sendung wollen wir ein Thema aufgreifen, über das wir an dieser Stelle in den letzten Monaten schon einmal berichtet hatten. Menschen, die sich für den Schutz der Umwelt und den Erhalt ihrer Heimat und gegen die Zerstörung von Ökosystemen durch Bergbau, für Landwirtschaft oder Infrastrukturprojekte einsetzen, werden verfolgt, kriminalisiert, inhaftiert, bedroht oder gar umgebracht. Was ist der Grund für diese Bedrohung von Umweltschützern und immer mehr Journalisten, die darüber berichten? Hanna und Sarah von Pro Regenwald berichten uns heute Beispiele aus mehreren Ländern und mit ganz verschiedenen Ursachen für diese Bedrohung der Aktivisten und Journalisten. Wir sind zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Sarah und Hanna von Pro Regenwald und der Frage, warum immer mehr Menschen, die sich für die Umwelt einsetzen, bedroht und umgebracht werden. Sarah, wie hat sich diese Bedrohung entwickelt?
Leider ist es kein Einzelfall und hat tatsächlich auch in den letzten Jahren sehr stark zugenommen. Dazu hat der Guardian zusammen mit der NGO Global Witness Recherchen angestellt und verschiedene Zahlen rausgebracht. Allein im Jahr 2017 wurden 197 Umweltaktivisten ermordet. Das sind quasi fast 4 pro Woche und 4-mal mehr als noch 2002, als das erste Mal eben Daten erhoben wurden. Und vermutlich gibt es aber noch viel mehr nicht aufgezeichnete Morde, weil sie eben nicht verfolgt und aufgeklärt werden oder vor Gericht kommen. Und 2016 war das bisher tödlichste Jahr mit 201 Opfern.
Wer sind denn diese Menschen genau, die hier Opfer werden? Also wofür genau setzen sie sich ein? Wie weit ist dieser Begriff Umweltschützer hier zu fassen?
Also zu den Opfern gehören tatsächlich eben Mitarbeiter von Umweltorganisationen, Aktivisten, aber am meisten betroffen sind eigentlich indigene Gemeinschaften, Parkranger, Journalisten, die berichten oder eben einfach nur Engagierte, die nicht wollen, dass in ihrer Nachbarschaft Kraftwerke entstehen, Wälder abgeholzt werden oder nach Erdöl gebohrt wird. Und sie kämpfen gegen Minen, Bergbau, Plantagen, Wilderei. Wilderei ist vor allem ein Problem in Afrika und Infrastrukturprojekte und versuchen, ihr Land zu beschützen und ihre natürlichen Ressourcen und weisen auf die Korruption und die unrechten und ungerechten Entscheidungen hin, die eben dazu führen. Und das Schlimme ist eben, dass die Gemeinden und die Gemeinschaften nicht eingebunden werden in Entscheidungen, die einfach ihr eigenes Land betreffen. Und deswegen müssen sie sich dagegen wehren und müssen dafür aber leider mit Schikanen, Gefängnis oder eben schlimmstenfalls dem Tod rechnen.
Wir hatten auch schon gesagt, dass es ein weltweites Phänomen ist. Aber wo ist die Situation für die Menschen derzeit besonders bedrohlich?
Die Morde geschehen meist in Entwicklungsländern, vor allem in Lateinamerika, wo es sehr viele Rohstoffe gibt. Es gibt zwar entsprechende Gesetze zum Schutz der Umwelt und der Indigenen, aber in der Realität werden sie eben nicht durchgesetzt oder es wird eben weggeschaut. Doch es ist natürlich nicht nur auf diese Entwicklungsländer beschränkt, sondern es ist auf allen Kontinenten und in vielen Ländern gibt es diese Probleme. Dabei ist Brasilien das gefährlichste Land, kurz gefolgt von den Philippinen und von Kolumbien.
Wer steckt in den Ländern denn hinter diesen Anschlägen und den Bedrohungen auf die Umweltschützer? Also wer hat ein Interesse daran, sie letztlich umzubringen?
Meistens werden die Angreifer von Unternehmen oder Politikern beauftragt. Es sind Militärs, Polizisten, Schlägertruppen oder Auftragsmörder und sie bleiben leider meistens unbestraft. Die Regierungen vertuschen oft die Morde. So zum Beispiel auf den Philippinen, wo der Präsident Rodrigo Duterte behauptete, dass die Aktivisten mit Rebellen in einen Feuerkampf gekommen seien. Tatsächlich wurden sie aber wohl wegen ihrem Protest gegen eine Kohlemine und eine Kaffeeplantage getötet.
Du hast jetzt gerade schon Kohleminen, Kaffeeplantage gesagt. Was sind denn sonst noch so die treibende Kraft hinter all der Gewalt? Also was haben die Auftraggeber letztlich davon, die Umweltschützer umzubringen?
Ja, hier stehen vor allem die wirtschaftlichen Zwecke im Vordergrund. Die Rohstoffindustrie ist hierbei die treibende Kraft der Gewalt, die eben in bestimmte Gebiete eindringt, um ihre Rohstoffe abzubauen für den globalen Bedarf. Und die Regierungen lassen dies natürlich zu, weil sie davon auch einen wirtschaftlichen Vorteil eben bekommen. In den letzten Jahren hat hierbei der Agrobusiness, das heißt Soja, Palmöl, Zuckerrohr, Anbau, den Bergbau überholt als die Industrie, die am meisten mit diesen Morden eben verlinkt wurden. Über 60% Verbindungen werden dem Agrobusiness nachgesagt, aber eben auch Bergbau, Wilderei, Wasserkraftwerke, Holzgewinnung und so weiter spielen eine wichtige Rolle. Es gibt auch andere Beispiele noch, zum Beispiel in Indien gibt es 3 Fälle im letzten Jahr, was mit der Sandindustrie zu tun haben. Aber es gab auch Fälle, die über das hinausgegangen sind. Zum Beispiel im letzten Jahr wurden 3 Fälle wegen Sand aufgezeichnet. In der Türkei wurde ein Pärchen ermordet, nachdem sie legal erstritten hatten, dass ein Marmorsteinbruch nicht weiter benutzt wird. In 2 Minen in Peru und Kolumbien ist eine Kriegszone entstanden zwischen der indigenen Bevölkerung und den Besitzern der Minen. Da geht es vor allem um Mineralien. Und in Peru wurden zum Beispiel auch 6 Farmer ermordet, die eben ihr Land nicht hergeben wollten für Palmöl. Man sieht also, für die verschiedensten Rohstoffe werden hier Menschen umgebracht.
Jetzt ist Mord natürlich nicht gleich die erste Wahl, um eine Auseinandersetzung zu führen. Klar ist, dass Verhandlungen oder eine einvernehmliche Lösung meistens nicht angestrebt werden. Welche Mittel außer Mord werden denn in den Konflikten noch eingesetzt?
Ja, Mord ist natürlich nur eine Taktik. Es gibt zuvor oft Morddrohungen, sowie auch sexuelle Gewalt und Überfälle. Und außerdem muss man mit Schikanierungen, Bedrohungen der Familien sowie einfach einer Kriminalisierung rechnen.
Du hast Peru gerade schon angesprochen, darauf wollen wir gleich noch etwas genauer eingehen, da es dort gleich mehrere Treiber der Entwaldung und der Gefährdung von Menschen gibt, den Holzeinschlag und die immer weitere Ausdehnung von Palmölplantagen. Dazu hören wir gleich mehr von Sarah. Zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald. Wir widmen uns heute der Bedrohung von Menschen, die sich für Umwelt und Menschenrechte einsetzen. Sarah hat uns bereits einen aktuellen Überblick verschafft und wir haben ebenfalls schon festgestellt, dass die Palmölindustrie immer mehr Raum benötigt und beansprucht und so Wald und Menschen bedroht. Sarah, du hast uns ein Beispiel aus Peru mitgebracht, wo der Konflikt bereits mehrere Jahre andauert und auch mehrere Opfer gefordert hat.
Die Region Ucayali in Peru hat mit dem Problem des illegalen Handels mit Landrechten zu kämpfen. In Zusammenarbeit mit den regionalen Behörden gelangen illegale Holzfäller und Händler an Land, auf dem eigentlich die indigene und lokale Bevölkerung lebt. So wurden speziell in dieser Region Landrechte illegal an das dortige Palmölunternehmen weiterverkauft, das einer amerikanischen Unternehmensgruppe gehört. Die Firma hat für ihre Palmölplantage zwischen 2011 und 2016 mehr als 5.700 Hektar Wald gerodet. Die Direktorin der gemeinnützigen Organisation Environmental Investigation Agency spricht davon, dass die fehlende Transparenz der Landvergabe eine tickende Bombe sei für gewaltsame soziale Konflikte. Korruption und Straflosigkeit führe zu Landraub und damit verbundener Gewalt. Diese Gewalt ist deutlich sichtbar in der Region. Im September 2017 wurden 6 Farmer aus dem Dorf Bajo Royal von einer Gruppe von 20 bis 40 Angreifern brutal umgebracht. Die Opfer wurden in den Nacken geschossen und mit verbundenen Armen und Beinen in den Fluss geworfen. Die 6 Bauern wollten ihr Land nicht an die Palmölindustrie abgeben und waren Mitglied in einem Bauernverband, der sich gegen die illegale Landnahme zur Wehr setzte. Auch wenn nicht offiziell bestätigt ist, dass der Mord an den Bauern etwas mit dem Landkonflikt zu tun hat, so ist ein Zusammenhang doch sehr wahrscheinlich. So erhalten sowohl der lokale indigene Verband Fekunau als auch Bewohner der angrenzenden Gemeinde Santa Clara de Ujunya regelmäßig Morddrohungen, weil sie sich gegen den illegalen Landhandel und gegen die Palmölindustrie zur Wehr setzen. Auf den Chef der Gemeinde Santa Clara de Ujunya, Carlos Hoyos Soria, wurde im Juli 2018 wieder ein Mordanschlag verübt. Allerdings hat der Mord an den Bauern die Aufmerksamkeit auf die Region Ucayali gerichtet. Am 3. Oktober 2017 wurde von NGOs eine internationale Petition gestartet, die die peruanischen Behörden aufgefordert hat, Landgrabbing, Abholzung und die Gewalt gegenüber der indigenen und lokalen Bevölkerung in der Ucayali-Region zu beenden. Am 22. Februar 2018 wurde ein von 38 internationalen und nationalen Organisationen unterschriebener Brief an die peruanischen Behörden verfasst, der die Befürchtungen um die immer gefährlicher werdende Situation für die Gemeindemitglieder von Santa Clara de Ujunya, die durch das aggressive und illegale Landgrabbing verursacht wird, zum Ausdruck bringt. Zu 2 großen Durchbrüchen kam es Ende des Jahres 2018. Am 20. August 2018 hat das höchste Gericht in Peru bestätigt, dass sie die eingereichte Klage der Shipibo-Conibo-Gemeinde von Santa Clara gegen die regionale Regierung von Ucayali und das Palmölunternehmen annehmen werden. Die Klage schließt die Enteignung, Zerstörung und Umwandlung von fast 7000 Hektar Land ein. Damit hat das Dorf Santa Clara Geschichte geschrieben, denn das ist das erste Mal, dass das peruanische Verfassungsgericht eine Entscheidung über die Rechte der indigenen Bevölkerung bezüglich ihres traditionell angestammten Landes treffen wird. Des Weiteren hat die peruanische Polizei am 12. Dezember 2018 eine Razzia im Amt der Regionaldirektion für Landwirtschaft durchgeführt. Der Leiter Isaac Huaman Perez sowie der Direktor einer weiteren Behörde wurden festgenommen. Sie werden beschuldigt, illegal Land zu halten, das der indigenen und lokalen Bevölkerung gehört. Mitarbeiter der Behörden sollen Besitztitel gefälscht haben, in vollem Wissen der beiden Direktoren. Auch wenn dies positive Nachrichten sind, geht der Kampf der indigenen Bevölkerung und den Bauern weiter. Dabei steht die Situation in Ucayali beispielhaft für viele weitere Regionen in Peru. Es wird Landgrabbing und Abholzung in großem Stil betrieben, um diese Gebiete in Plantagen für den internationalen Lebensmittel- und Energiemarkt umzuwandeln. Ein neuer Bericht zeigt dabei klar die Schuld der Regierung an den weit verbreiteten Landkonflikten auf, indem sie es versäumt, indigene Landrechte anzuerkennen und nicht gegen die weit verbreiteten Praktiken der illegalen Herausgabe von Landzertifikaten vorgeht.
Wir wollen beim Thema Palmöl bleiben und nach Südostasien schauen, der größten Anbauregion des begehrten Öls. Hier sind wir wieder beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald und der Frage, warum die Lage für Umwelt- und Menschenrechtsaktivistinnen in Indonesien und Malaysia so gefährlich ist, insbesondere wenn es um indigene Territorien und deren Recht und ihre Rechte geht. Sarah, wie ist die Situation in Indonesien und Malaysia genau?
Laut NGOs schwelen in Indonesien rund 7000 ungeklärte und teils blutige Landkonflikte zwischen Palmölfirmen und Indigenen und Kleinbauern. Die indonesische Regierung erklärt offiziell einfach, dass in ihrem Land keine indigenen Völker leben, daher brauche sie auch keine zu schützen. Tatsächlich leben auf indonesischem Staatsgebiet 50 bis 70 Millionen Angehörige indigener Völker. Gewalt und Konflikte sind in der Auseinandersetzung zwischen Staat und Indigenen an der Tagesordnung. Dies betrifft insbesondere die Bevölkerung in West-Papua, wo Tötungen, Folter und Vergewaltigungen an der indigenen Bevölkerung fast schon alltäglich scheinen. Selbst die Zahl von 100.000 Menschen, die seit 1963 getötet worden sein sollen, ist vermutlich nur eine zurückhaltende Schätzung. Und West-Papua gehört zu den größten Zuwachsgebieten für den Palmölanbau. Allein im Jahr 2011 wurden nach Angaben des nichtstaatlichen Konsortiums für Agrarreform 472.000 Hektar Land enteignet. Davon sind rund 70.000 Familien unmittelbar betroffen. Viele der Beschwerden der Betroffenen bleiben ohne Ergebnis, da die Behörden weder den politischen Willen haben, den Landraub zu stoppen, noch tatsächlich über die Mittel verfügen, um die illegale Landnahme zu verhindern. Bei den Konflikten sollen 22 Menschen zu Tode gekommen sein. Im Vorjahr waren 3 Todesfälle verzeichnet worden. Die indonesische Umweltschutzorganisation Bali registrierte 103 Fälle von Landraub im Jahr 2011, bei denen 12 Menschen zu Tode gekommen sind und mehr als 120 verletzt worden seien. So unterschiedlich diese Zahlen sind, so belegen sie einen alarmierenden Trend zu immer mehr Landraub, der immer rücksichtsloser betrieben wird.
In Malaysia dringt Palmöl ebenfalls immer weiter vor. Immer wieder hört man Nachrichten von Konflikten und der Gefährdung von Umweltschützern. Ist das tatsächlich so?
Der malaysische Aktivist Bill Kayong kämpfte darum, einheimische Wälder vor dem Holzeinschlag zu retten. Am Morgen des 21. Juni 2016 stand er 15 Minuten im morgendlichen Pendelverkehr und wartete in seinem Pickup-Truck an einer Ampel gegenüber eines Einkaufszentrums in Miri, einer Küstenstadt im malaysischen Bundesstaat Sarawak. Plötzlich zerschmetterten 2 Kugeln das Seitenfenster, schlugen in seinen Kopf und töteten ihn sofort. Im Bundesstaat Sarawak hat es in den letzten Jahren eine Reihe von Morden an Aktivisten gegeben, die auf dieselbe Art und Weise ermordet wurden wie Kayong. Bill Kayong war kein politischer Visionär mit einem radikalen Manifest. Er war ein politischer Aktivist, der sich zum Ziel gesetzt hatte, die einheimischen Gemeinden im Bundesstaat Sarawak vor wachsenden Einfällen in ihr traditionelles Land durch Holzfäller und Palmölfirmen zu schützen. Kayong unterstützte die Gemeinde von Sungai Bekelit. Die kämpfte 8 Jahre lang mit der malaysischen Palmölgesellschaft Tung Huat, die mit staatlicher Unterstützung ihr Land versuchten zu annektieren, um es in Palmölfelder umzuwandeln. Kayong kämpfte vornehmlich für die Landrechte der Gemeinde Sungai Bekelit und nicht für die Natur. Dennoch sind Gemeinden wie Sungai Bekelit die letzte Hoffnung, die verbliebenen Wälder vor Umwandlung in Palmölfelder zu bewahren. Kayong kam 2014 der Gemeinde Sungai Bekele zu Hilfe. Die Gemeinde versuchte ihr Land von 3.361 Hektar zurückzubekommen. Die Regierung hatte der Firma Tung Huat die Gemeindeflächen zugesprochen. Die Firma engagierte Sicherheitsleute, die verhinderten, dass sie ihr eigenes Land betreten durften und ernteten auch die Palmölfelder der Gemeinde mit ab. Geblieben sind ihnen nur noch 360 Hektar. Nach Ansicht der Regierung sollten Konflikte um Landrechte zwischen den Gemeinden und den provisorischen Lizenzen, die sie an Unternehmen vergeben haben, von den Unternehmen selbst gelöst werden. Theoretisch gibt es ein Landesgericht, um solche Streitigkeiten zu regeln, aber in der Praxis dauern die Fälle 20 Jahre oder länger. Selbst wenn die Gemeinden schließlich ihr Land zurückerhalten, würde es in der Zwischenzeit zerstört sein. Als sich die Gemeinde Sungai Bekele weigerte, ihr Land durch Unternehmen wie Tung Huat annektieren zu lassen, blockierten sie die Zufahrten und wurden mit Polizeigewalt geräumt. Als sich dann Kayong bei der Polizeibehörde beschwerte, begann das Unternehmen gewalttätig zu werden. Der Bundesstaat Sarawak hat eine lange Geschichte der korrupten Plünderung seiner reichen Regenwälder. Zuerst für Holz und jetzt für die Umwandlung in Palmölplantagen. Was hier gekämpft wird, ist ein fast aussichtsloser Kampf und was bleibt, sind Landschaften mit Plantagen und kleinen Waldfragmenten. Doch der Widerstand gegen diese Methoden der Regierung und Unternehmen wächst, was auch dadurch getragen wird, dass sich der Bundesstaat Sarawak nie als Teil von Malaysia verstanden hat.
Regierungen sind nur selten auf der Seite der Schwachen, hat es den Anschein. Einen weiteren Beleg hören wir gleich aus Costa Rica. Guten Abend beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Sarah und Hanna von Pro Regenwald und der Bedrohung von Umweltschützern und Menschenrechtsaktivisten. Im ersten Teil der Sendung hatte Sarah uns auf den aktuellen Stand gebracht und uns die Situation in Peru, Indonesien und Malaysia beschrieben, wo die Palmölindustrie immer mehr Druck auf Kleinbauern und indigene Gebiete ausübt und die Regierungen nichts unternehmen, um die eigene Bevölkerung zu schützen. In Costa Rica geht es nicht um Palmöl, aber auch dort schaut die Regierung tatenlos zu, wie Indigene immer mehr unter Druck geraten, bedroht und auch ermordet werden. Sarah, was ist in Costa Rica ganz aktuell vorgefallen?
Unbekannte haben am 18. März den im ganzen Land bekannten indigenen Landrechtsaktivisten Sergio Rojas in seinem Haus in der Gemeinde Yeri im Gebiet Salitre de Buenos Aires erschossen. Sergio Rojas Ortiz hatte sich als Verteidiger der indigenen Territorien der Bribri in Salitre einen Namen gemacht. Der Angriff war nicht der erste. Sergio hat vor knapp 7 Jahren mit viel Glück einen Mordanschlag unverletzt überlebt. Angesichts der damals zunehmend gewalttätigen Zwischenfälle hat 2015 der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte die kostarikanische Regierung aufgefordert, die Bribri und Teribe-Vertreterinnen angemessen gegen Gewalt zu schützen und die Landrechtsproblematik zu lösen. Seit Jahren schon ist die Situation in den indigenen Territorien zunehmend angespannt. Sergios Territorium Salitre hat sich dabei besonders hervorgetan. Hintergrund ist, dass die Rechte der indigenen Bevölkerung auf ihre angestammten Territorien gerichtlich bestätigt waren, die Regierung aber nicht handelte. Illegal angeeigneter Grundbesitz von Nicht-Indigenen in den Territorien hätte längst zurückgegeben und die Nicht-Indigenen hätten dafür vom Staat entschädigt werden müssen.
Ich nehme mal an, das ist bisher nicht geschehen.
Richtig, die Indigenen begannen deshalb selbst für Recht zu sorgen und besetzten nach und nach immer weitere solcher Landstücke. Es kam dabei immer wieder zu Auseinandersetzungen, die von Drohungen bis hin zu körperlichen Angriffen gegen mehrere Indigenerführerinnen gingen. Es geht um rund 12.000 Hektar Land, die den Indigenen laut einem Gesetz von 1977 zustehen. Auf dem indigenen Gebiet hatten sich aber inzwischen Nicht-Indigene angesiedelt und die Regierung konnte sich nicht einigen, wie diese zu entschädigen seien. Von daher schwelt der Konflikt weiter und die nicht-indigenen Siedler sind auf mittlerweile über 3.000 Leute angewachsen. Und sie umzusiedeln scheut sich die Regierung. Und mit jedem Jahr, das sie weiter verstreichen lässt, spitzt sich die Situation weiter zu, wie wir jetzt mit der Ermordung von Sergio Rojas gesehen haben. Just am Tag seiner Ermordung hatte Sergio Rojas noch 2 andere Indigene, die Morddrohungen gegen sich zur Anzeige bringen und um Schutz bitten wollten, nach Buenos Aires begleiten. gearbeitet. Ein paar Stunden später war er selbst tot. Laut dem Büro des Bürgerbeauftragten waren die indigenen Völker dieses Gebietes immer wieder Diskriminierung, Straftaten, Aggressionen und jetzt auch Mord ausgesetzt. Und das Fehlen geeigneter Regierungsmaßnahmen zur Regelung der Landrechtsansprüche hätte ein Klima der Gewalt unnötig entstehen lassen.
Hat denn die Regierung nach dem Mord an Sergio Rojas in irgendeiner Weise reagiert?
Von Costa Ricas Präsident Alvarado gibt es ein Statement vom Tag nach dem Mord, in dem er zu Ruhe und Dialog aufrief und den Mord an Sergio Rojas als eine Tragödie für die indigene Bevölkerung und für ganz Costa Rica bezeichnete. Außerdem ordnete er für die Familie des Anführers des Bribri-Volkes Schutzmaßnahmen an. Es gibt zwar Ermittlungen, aber auch einen Monat nach der Tat haben diese bislang wenig bis nichts ergeben. Es gibt keine Festnahmen oder Verdächtige, sondern nur Gerüchte und Spekulationen.
Unabhängig von der Regierung, wie sie sich verhält und den Justizbehörden und deren Ermittlungen, wie geht es vor Ort weiter? Wird die Arbeit von Sergio Rojas fortgeführt?
Der Mord hat natürlich viele Leute vor Ort eingeschüchtert und hat auf jeden Fall Wirkung gezeigt. Auf der anderen Seite motiviert es aber auch Leute, erst recht die Arbeit von Sergio Rojas weiterzuführen und sich für indigene Rechte einzusetzen.
Indigene, Menschenrechtler, Umweltschützer, alle sind unter Druck und bedroht. Wie sieht es mit denen aus, die über diese Fälle berichten? Über die schwierige Lage von Journalisten, die über Umwelt- und Menschenrechte berichten, sprechen wir gleich. Nicht nur Aktivisten, sondern auch die, die über sie und ihre Anliegen und ihren Widerstand berichten, werden immer öfter bedroht. Hanna, erst einmal ganz allgemein, wie äußern sich diese Bedrohungen gegenüber Umweltjournalisten?
Ja, die Gefahren reichen von Einschüchterungen über Rechtsdrohungen bis hin zu roher Gewalt. Laut Reportern ohne Grenzen wurden zwischen 2010 und 2016 sogar mindestens 10 Journalisten aus dem Umweltsektor getötet. 8 davon allein in Asien.
Ein Fall aus Indien aus dem Bergbau veranschaulicht deutlich, mit was für Methoden gegen Journalisten vorgegangen wird. Betroffen waren 2 französische und 2 indische Journalisten. Kannst du uns erzählen, was da genau vorgefallen ist?
Ja, um es mit den Worten eines indischen Ministers zu sagen, ein paar französische Spione hatten Indien auf dem Seeweg infiltriert, um eine verräterische Verschwörung zu begehen. In Wirklichkeit handelte es sich aber um 2 Gastjournalisten. Ihre Mission war die Untersuchung von Vorwürfen über illegale Sandminen im südlichen Bundesstaat Tamil. Sie hatten lediglich versucht, das Gelände eines großen Bergbauunternehmens mit legalen Mitteln zu besuchen. Ihre bloße Anwesenheit hat bei einigen Personen aus dem Business die Alarmglocken läuten lassen und die Konsequenzen waren erheblich. Dazu gehörten eine polizeiliche Untersuchung, eine politisch angeheizte Propagandakampagne und die Verhaftung 2 lokaler Übersetzer, die für sie gearbeitet hatten. Die beiden französischen Journalisten wollten die Missstände des Sandbergbaus auf ihrer Plattform Forbidden Stories an die Öffentlichkeit bringen. Dazu baten sie auch die indische Journalistin Ravi Shankar, die seit 2013 über das Thema berichtet, um Hilfe. Doch sie hielt die Arbeit für zu riskant. Stattdessen machte sie die beiden mit 2 lokalen Journalisten bekannt, die für das französische Duo übersetzen sollten. Sie waren gar nicht dabei, als die Franzosen die Anlage der Indian Rare Earth Limited besuchten, um eine Filmerlaubnis zu erfragen. Aber die beiden indischen Übersetzer wurden durch Anrufe der örtlichen Polizei bombardiert. Sie wurden gebeten, am nächsten Tag zur Befragung zu kommen und wurden schließlich für 2 Tage festgehalten. Währenddessen verließen die Franzosen das Land, da sie nach plötzlichem Interesse der Behörden weitere Nachwehen erwarteten. Es wurde dann sogar eine polizeiliche Untersuchung eingeleitet, um den Vorwürfen nachzugehen, die sie am Firmenstandort erhoben hatten. So sind sie auch der lokalen Fraktion der regierenden indischen Partei BJP aufgefallen, die daraufhin Poster mit ihren Fotos und dem Spruch "Es gibt französische Spione im Bezirk. Leute, passt auf!" plakatierte.
Welchen so fürchterlich brisanten Informationen waren die beiden denn auf der Spur?
Es ging um den Sand und Mineralien aus den südlichen oder von den südlichen Küsten Indiens, die für den Export ohne Genehmigung extrahiert wurden. Ravi Shankar, die indische Journalistin, bereitete das Thema bereits Anfang 2017 in einer Reihe von Berichten auf. Diese Praxis, mit der die Mineralien und der Sand extrahiert wurden, ist eigentlich seit 2013 von der Regierung aus verboten worden. Doch laut den Berichten von Ravi Shankar wurden Mineralien im Wert von ca. 5 Milliarden Dollar aus Strandsand gewonnen und zwischen 2013 und 2016 exportiert.
Du hattest erwähnt, dass dass die Journalistin Ravi Shankar schon jahrelang zum Thema geforscht und berichtet hatte. Warum hat sie dann den zwei französischen Journalisten trotzdem ihre Mithilfe verwehrt?
Ja, ihre bisherige Berichterstattung zu diesem Thema hatte dazu geführt, dass sie sogar juristisch gegen die Sache vorgehen wollte. Doch die Aufdeckung der laufenden Aktivitäten und auch die Nennung der verantwortlichen Unternehmen löste heftige Reaktionen aus. Die Journalistin wurde online belästigt, ihre Telefonnummer wurde verbreitet. Das hatte Anrufe mit Gewaltandrohungen zur Folge und auch Stalking und verschiedene andere Arten von Belästigung. Angeblich einige davon sogar unter Anleitung eines Chefs der Minenunternehmen. Sie sagt selbst, ich bekam Vergewaltigungsandrohungen, mein Fahrrad wurde zerstört. Die Unternehmen hatten offen zugegeben, dass 5 Detekteien mich verfolgen, wohin ich auch gehe. Es wurden Aufnahmen von mir veröffentlicht, die zeigen, wie ich Kaffee mit Informanten in einem Café trinke. Der Fall Ravi Shankar ist aber nur ein Beispiel für die drohenden Gefahren, denen sich Journalisten aussetzen, die Umweltbedrohungen aufdecken oder darüber berichten. Auch wenn der Umweltjournalismus angesichts zerstörerischer wirtschaftlicher und politischer Interessen und Praktiken eigentlich immer wichtiger wird, bleiben die damit verbundenen Sicherheitsrisiken bestehen. Und dann gibt es immer noch die üblichen Herausforderungen, wie die Beschaffung relevanter Informationen oder die Überzeugungsarbeit, die geleistet werden muss, um Redakteure und Leser von ihrer Bedeutung zu überzeugen. Ravi Shankar arbeitete als Freelancer. Das ist einer der gemeinsamen Nenner in vielen Fällen, in denen Journalisten mit Einschüchterungen konfrontiert sind. Das belegt auch eine US-Studie. Außerdem ist ein weiteres Problem, dass viele der Journalisten aus dem lokalen Milieu kommen und keine ausländischen Reporter sind.
Du hast gerade schon eine US-Studie aus dem letzten Jahr erwähnt. Zu welchen Ergebnissen kommen die Forscher dieser Studie? Welche Auswirkungen hat die Situation auf das Leben und die Arbeit der Journalisten?
Laut der Studie kommt Umweltjournalismus mit seinen ganz eigenen Herausforderungen, von denen sich viele mit der Zeit weiterentwickeln. Umweltkontroversen sind häufig eng mit Machtstrukturen verknüpft, sowohl politische als auch wirtschaftliche Macht. Sie beinhalten Geld, seien es Minen, Fracking oder Wasserkraft. Die Berichterstattung über diese Art von Themen liegt oft insbesondere in Bereichen, in denen Journalisten nicht respektiert oder geschützt werden. Und das erfordert viel Mut und Tapferkeit. Die interviewten Journalisten der Studie wurden teilweise verhaftet, verklagt, gefeuert, bedroht, schikaniert, von der Polizei oder auch vom Militär verhört, körperlich angegriffen und eine Reihe von ihnen wurde sogar getötet, während sie über Holzgewinnung, Bergbau oder Entwicklungen im Generellen berichteten. Für die Studie wurde mit Journalisten auf der ganzen Welt darüber gesprochen, wie die Gefahren, denen sie sich bei der Berichterstattung über die Umwelt ausgesetzt hatten, langfristige, oft traumatische Auswirkungen auf ihr Leben und ihre Karriere hatten. Einige beschrieben körperliche Übergriffe, denen sie ausgesetzt waren, andere die Bedingungen ihrer Inhaftierung oder die Erfahrungen, die sie bei wiederholten Verhaftungen sammelten. Aufgrund dieser Erfahrungen leiden manche Journalisten beispielsweise unter Depressionen. Einige verlassen ihr Land oder geben den Journalismus ganz auf. Gleichzeitig gibt es auch andere, die sich daraufhin noch leidenschaftlicher für ihre Mission des Journalismus engagieren.
Wir sind noch einmal zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald und der Bedrohungslage von Journalisten, die über Umwelt berichten. Wenn wir einen Blick nach Brasilien werfen, wie wir hier in der Sendung auch schon öfters gehört haben, einen der gefährlichsten Orte für Umweltaktivisten. Wie hat sich die Lage dort seit der Wahl von des umstrittenen Präsidenten Jair Bolsonaro entwickelt?
Schon vor der Wahl Bolsonaros war Brasilien einer der gefährlichsten Orte für Umweltaktivisten. Das bestätigt auch einen Bericht des Free Speech Watchdog. 2017 wurden beispielsweise die Tode von 57 Umweltaktivisten registriert. Die meisten von ihnen kämpften für die Verteidigung des Amazonas-Regenwaldes. Durch den neuen Präsidenten sind die Befürchtungen gewachsen, dass die Diskussion noch polarisierender wird. Eine seiner ersten Amtshandlungen im neuen Jahr war die Ernennung eines Beamten zum Außenminister, der den Klimawandel als marxistische Verschwörung und die Klimawissenschaft als Dogma bezeichnet hat. Gustavo Faleros, der Herausgeber von Info Amazonia, das regenwaldrelevante Themen aus den neuen angrenzenden Ländern behandelt, sagte, dass eine stärkere Polarisierung in der brasilianischen Politik gerade die Journalisten betreffen würde, die versuchen, über die Umwelt zu berichten. Sie könnten mit Vorwürfen konfrontiert werden, Aktivisten oder Teil der politischen Opposition zu sein. Aber auch die Beschaffung solcher Informationen, wie zum Beispiel Details über die Exploration natürlicher Ressourcen, könnte sich unter einer Regierung, die Umweltaktivismus als Hindernis für Entwicklung ansieht, noch verschärfen. Faleros sagte, er sehe die Umweltthemen auf der brasilianischen Agenda herunterrutschen. Das ist hart für uns, aber es ist eine sehr wichtige Zeit, Umweltjournalist in Brasilien zu sein.
Die Beispiele aus Asien und Südamerika betonen ja eigentlich nur die wichtige Rolle unabhängiger, kritischer und Forscherjournalisten. Was sind die aktuellen Entwicklungen? Was sind die größten Herausforderungen?
Vor allem die Öffentlichkeit und die Redakteure von der Wichtigkeit des Umweltjournalismus zu überzeugen, ist zu einem wichtigen Thema geworden. Ein Großteil der Last liegt hierbei auf den Schultern freiberuflicher Reporter. Denn die Finanzkrise 2008 hat viele Verlagshäuser dazu gezwungen, sich zu verkleinern. Und damals wurden eben viele Reporter aus dem Umweltbereich gekürzt. Ein großes Problem ist auch, dass in vielen Ländern über den Klimawandel nur unzureichend berichtet wird. Eine Reporterin von The Indian Express aus Delhi, die zu diesem Thema befragt wurde, sagt, wir befinden uns immer noch an einem Punkt, an dem der Klimawandel noch nicht endgültig ist. Ich denke, der Klimawandel ist ein gewaltiges Thema in Indien. Nur berichten die Medien nicht so oft darüber. Sie sagt ja, die Freiheit, diesen Bereich abzudecken und durch Indien zu reisen, um die Auswirkungen der Umweltveränderungen zu sehen. Sie möchte sich auf das Mikrobild konzentrieren, das die globalen Debatten mit den Realitäten vor Ort verbindet. Aber sie überwacht auch politische Veränderungen, auch wenn es ein Kampf war, das Interesse dafür bei der breiten Masse zu wecken. Am Ende möchte ich gerne noch ein weiteres Zitat von ihr aufgreifen, das auch ein Appell an uns alle ist. Ich frage mich oft, wann der Wendepunkt sein wird, an dem die Leute anfangen, das ernst zu nehmen. Vielleicht, wenn du dir eines Tages die Zähne putzen willst und es kommt kein Wasser aus dem Hahn, dann erkennst du, jetzt hat es mich eingeholt.
Ein Appell nicht nur für Indien, sondern auch für uns hier, den Klimaschutz endlich ernster zu nehmen und voranzutreiben, zumal es hier bei uns zwar auch mühselig, langwierig und anstrengend sein kann, aber weder Umweltschützer noch Journalisten, die darüber berichten, mit Leib und Leben bedroht sind. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Ich bedanke mich bei Sarah und Hannah für die ganzen Informationen und Anregungen aus ihrer Arbeit und wünsche den beiden und vor allem allen Umweltschützern, Aktivisten und Journalisten da draußen viel Erfolg bei ihrer Arbeit. Weitere Hintergründe und Informationen zu diesem und vielen weiteren Themen gibt es unter www.pro-regenwald.de. Ich verabschiede mich. Vielen Dank, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.